Die Atlas-Initiative präsentiert das Freiheitssymposium in Dessau. Es begrüßt Dr. Markus Krall.
Ich möchte zu meiner Begrüßung die Gelegenheit wahrnehmen, Sie alle mal einzuladen, doch zu überlegen, Mitglied im Trägerverein dieses Museums zu werden, weil sonst stirbt es aus. Also hier sind, der Trägerverein ist leider ein bisschen überaltert, aber man sucht jetzt neue Mitglieder, damit dieses wunderbare Museum erhalten werden kann. Ich habe mich gerade selbst entschlossen, auch da einzutreten. Ich möchte ein paar Worte zu Beginn zum Thema Freiheit sagen, weil das ist mir ein Vergnügen, dazu noch mal ein paar Worte vorwegzuschicken. Liebe zur Freiheit, meine Damen und Herren, ist wahre Philanthropie, wahre Menschenliebe. Und die Feindschaft gegen die Freiheit ist eine wahre Misanthropie, eine Feindschaft gegenüber dem Menschen. Denn die Freiheit ist ein essentieller Teil des Menschseins an sich. Sich den Menschen ohne Freiheit zu denken, heißt, sich einen seelenlosen Roboter vorzustellen. Was macht denn den Menschen aus? Die Heilige Schrift, die sagt dazu was. Die sagt zu unserer Natur selbst, Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbilde. Und was war dieses Ebenbild? Jetzt unterstellen wir mal, dass Gott per Definition allmächtig ist. So ist es eher unwahrscheinlich, dass damit unsere körperliche Gestalt gemeint ist. Das Gleiche gilt für allwissend, allsehend, unendlich weise, die ganze Litanei des Könnens jenseits unserer Vorstellungskraft. Gott hat einen Willen. Und da er keinen Vorgesetzten hat, jedenfalls keinen, von dem ich wüsste, der ihm was zu sagen hätte und der als Urquell von all diesem Willen selbst bildet, dürften wir wohl mit Fug und Recht annehmen, dass Gott einen freien Willen hat. Und ich glaube, dass das ist, was er uns gegeben hat und was uns zu seinem Ebenbilde macht, den freien Willen. Er resultiert aus der Fähigkeit zu einer fundamentalen Erkenntnis, nämlich der Erkenntnis unseres Selbst. Cogito ergo sum, wie Descartes gesagt hat. Ich denke, also bin ich. Der Mensch erkennt sich als denkendes Wesen und er ist damit in seinen Entscheidungen durch diese Selbsterkenntnis im Prinzip frei. Die Freiheit seiner Gedanken begründet die Freiheit seines Handelns. Und von der Freiheit des Handelns zu der für sie notwendigen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung hat Ludwig von Mises, einer der Begründer der österreichischen Schule, die intellektuelle Brücke gebaut. Und er hat ein epochales Werk über die sozialphilosophischen Grundlagen menschlicher Ordnung geschrieben, menschlicher Gesellschaft, menschlichen Willens und menschlichen Handelns mit einem sehr einfachen Titel. Dieses Buch heißt einfach Menschliches Handeln, im englischen Original Human Action. Es dürfte eine der größten intellektuellen Leistungen überhaupt sein, aus diesem einfachen Satz, aus zwei Worten bestehend, menschliches Handeln, die Gesamtheit einer Wirtschaftstheorie abzuleiten, nämlich die österreichische Schule der Nationalökonomie. In ihr ist das wirtschaftliche Geschehen eben nicht das Resultat aggregierter und durchschnittlicher Entscheidungen von großen Gruppen wie die Konsumenten, die Unternehmen und der Staat, sondern sie ist das filigrane Ergebnis von Millionen und Abermillionen individuellen Entscheidungen, deren komplexe Interaktion in der Preisfindung aller Güter und Dienstleistungen und Vermögenswerte mündet, welche relative Knappheit aller Wirtschaftsgüter zum Ausdruck bringen. Das heißt, unser Wirtschaftsleben ist Ausdruck unserer Freiheit und letztlich unseres freien Willens und dahinter unserer Selbsterkenntnis als Menschen. Liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de Freiheit ist die gelebte, selbstbestimmte Gestaltung unseres Lebens. Und damit diese Gestaltung funktionieren kann, muss unser Verstand auf gesichertes Wissen oder wenigstens nicht verzerrte Wahrscheinlichkeiten zurückgreifen können. Er muss sich ein korrektes Bild, ein Maßstab der Welt machen. Der wichtigste Maßstab unserer individuellen Planung unseres Lebens und Entscheidung ist aber das Geld, meine Damen und Herren, und seinen Preis. Es ist geradezu das Koordinatensystem, welches unsere Fähigkeit zu rationaler, planerischer und vorausschauender Entscheidung überhaupt erst möglich macht. Also damit die Implementierung, die Umsetzung unseres freien Willens in etwas, was dann auch die Folge hat, die ihr wollt. Roland Bader hat treffend gesagt, dass eine Aushebelung der freien Marktkräfte für die Determinierung dieser Größen nicht nur ein isoliertes Problem darstellt, sondern die Systemfrage stellt. Ein Wirtschaftssystem, in dem diese Orientierungspunkte, dieses Koordinatensystem all unserer Entscheidungen ausgehebelt wird, ist eben kein System, das durch die Summe unserer freien individuellen Pläne von einzelnen Personen gesteuert wird. Das kann es auch gar nicht sein, wenn alle Teilnehmer in einer Traumwelt von fremden Gnaden leben, weil sie glauben, dass das Geld stabil sei. Es ist vielmehr ein System der Manipulation, der Preismanipulation. Und damit wird die dezentrale Planung auf individueller Ebene durch den Versuch der zentralen Planung und Steuerung des Verhaltens aller wirtschaftenden Subjekte ersetzt. Eine solche Wirtschaftsform hat einen Namen, hier im Osten kennt man sie noch, man nennt sie Planwirtschaft. Die Planwirtschaft hat eine Reihe von Eigenschaften, die mit einer Ordnung der Freiheit komplett unvereinbar sind. In ihrer milden geldsozialistischen Form, das ist die, die wir noch haben, manipuliert sie nur die Einzelentscheidungen der Individuen in die gewünschte Richtung. Man macht das in der Regel über den Zins, und zwar über einen zu niedrigen Zins. Der Zins, wenn er zu niedrig ist, führt zu Überinvestitionen, also Investitionen in Projekte, die nicht wirtschaftlich sind. Ein zu niedriger Zins steuert wertvolle und knappe Ressourcen in Verwendungen, die verschwenderischer Natur sind. Und Verschwendung, davon versteht unsere Republik was. Die zweite Stufe dieses Geldsozialismus ist die Verzerrung marktgerechter Allokationen mit der Hilfe eines neuartigen Social Scoring-Verfahrens. Also nicht dieses chinesische Social Scoring, obwohl es damit verwandt ist, sondern, was meine ich, dieses ESG-Ding. Also dieses Nachhaltigkeitsrating, dessen Struktur und Leistungsindikatoren das Ergebnis grünideologischer Willkür sind. Und dass Willkür und Freiheit nicht miteinander zusammengehen, dürfte offensichtlich sein, zumindest dann, wenn die Willkür von oben ausgeübt wird. Auf diese Weise sollen erwünschte, in unserem Fall grüne Investitionen mit billigeren Finanzierungen gefördert und unerwünschte, sogenannte angeblich braune Investitionen behindert und von den Finanzströmen nach Möglichkeit abgeschnitten werden. Und dies kann nur in einer Verzerrung der absoluten und relativen Knappheitssignale aller Güter münden. Aber diese sind die Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit der Marktwirtschaft. Und das zwingende Resultat ist eine wesentliche Einschränkung und Behinderung der Freiheit im Ökonomischen und damit der Freiheitsrechte der Bürger an sich. Und das bleibt nicht ohne Folgen. Das Resultat besteht in einer krisenhaften Zuspitzung unserer wirtschaftlichen Lage. Wir sehen es live und in Farbe in diesen Tagen. Durch angestaute realwirtschaftliche Ungleichgewichte, die einen immer größeren Teil unseres Bruttosozialprodukts absorbieren und zunichte machen. Die aktuelle Wirtschaftsenergie und soziale Krise ist das direkte Resultat dessen. Sie wird mit weiteren Einschränkungen der Freiheit verwaltet. Preisdeckel, Mietpreisdeckel, Nothilfen, Rettungsprogramme, Doppelbums und Co. Verbote und Gebote sind die Mittel der Wahl. Und so transformiert sich das eigentlich sinnvolle staatliche Du sollst etwas nicht, also nur die Verbote der schlechten Dinge und die Beschränkung des menschlichen Handelns auf das gesetzlich Zulässige zum Du sollst, also die übergriffige Steuerung des wirtschaftlichen Handelns auf individueller Ebene, womit wir dann die dritte Stufe der Planwirtschaft erreichen, nämlich die Kommandowirtschaft. Jedes Du sollst des Staates wird nämlich von den Wirtschaftssubjekten, also uns, mit Ausweichstrategien beantwortet, die den Staat im Sinne seiner ursprünglichen Steuerungsabsicht zwingt, das Korsett des freien Handelns der Menschen immer enger zu zürren, um diese Ausweichstrategien auszuschalten. Am Ende dieser Interventionsspirale steht eine Kommandowirtschaft nach stalinistischem Muster, wenn sich die Bürger und die Politik nicht vorher eines Besseren besinnen und umkehren. Die staatliche Interventionsspirale täuscht den Menschen vor, dass eine höhere Macht, nämlich der Staat, alle seine Probleme lösen und ihn vor den Folgen seiner eigenen Fehlentscheidungen befreien könnte. Und das zeigt uns, zur Freiheit gehört nicht nur Verantwortung, sondern auch der Wille zu lernen, Fehler zu korrigieren und den damit verbundenen Schmerz auszuhalten. Der Grund für diese Furcht ist der Schmerz des Lernprozesses. Der Staat kann diesen nicht auf Dauer verhindern. Er spart ihn nur auf, um ihn dann im Moment des Versagens all seiner Systeme, meistens ausgehend vom Geldsystem, in geballter Form freizusetzen. Das ist dann der Moment der Krise, der Depression, der Hyperinflation und im schlimmsten Fall des Krieges. Wenn diese finale Krise eintritt, und wir stehen unmittelbar vor ihr, ist der Staat meistens bereits in seinen bürokratischen Fallseilen so verstrickt, dass effektive Hilfe bei den Menschen nicht mehr ankommt. Die Inflation galoppiert schneller als das Karussell der Sozialhilfe. Die Sozialhilfepreisspirale bekommt Schlagseite und der Schmerz kommt bei immer mehr Menschen im Lande an. Wie uns, um zum religiös inspirierten Beispiel zurückzukehren, die Bibel schon lehrt, geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt, und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Wir sehen also, das göttliche Geschenk der Freiheit, der Funke, der uns überhaupt unser Selbst gibt, ist mit einem Preis verbunden. Wir müssen den Schmerz des Lernens annehmen. Wir müssen akzeptieren, dass Freiheit nicht von Verantwortung getrennt werden kann. Wir dürfen nicht von anderen, insbesondere dem anonymen Leviathan-Staat, erwarten, dass er uns von den Folgen unserer Entscheidungen freistellt und so den Schmerz des Lernens umverteilt oder aufspart. Wir müssen Freiheit in diesem Sinne als göttliches Geschenk neu begreifen. Freiheit dient uns dazu, die Möglichkeiten des Lernens im sozialen und wirtschaftlichen Findungs- und Entdeckungsprozess zu eröffnen. Sie ist damit der Motor des Fortschritts, der Erkenntnis und der Weiterentwicklung des Menschen, der Weiterentwicklung von uns selbst. Verzicht auf Freiheit ist damit Rückschritt, Lernverweigerung, Verarmung, nicht nur im wirtschaftlichen Sinne, sondern auch im geistigen. Freiheit bedeutet per aspera ad astra, durch Mühen gelangen wir zu den Sternen. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, wünsche ich uns heute allen eine großartige Entdeckungsreise zu den Sternen der Freiheit an einem Ort, an dem die Reise zu den Sternen ihren Anfang genommen hat. Dankeschön. Liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de